Willkommen zurück zu einer neuen Folge Good Friends and Great Adventures, der International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max von Nitsch und spreche heute mit Luca Fröhlingsdorf, der seit einigen Jahren ein Good Friend unserer Tour ist. Die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand und Geschichten von Menschen, die uns inspirieren, aber auch daran erinnern, dass wir die Welt, in der wir leben, schützen müssen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Luca. Luca ist nicht nur erfolgreicher Fashion-Fotograf, sondern lebt auch das Leben eines Seglers. Und das, obwohl er sich vor ein paar Jahren völlig spontan ein Segelboot zugelegt hat, ohne jegliche Segelerfahrungen oder einen Schein. Wir sprechen heute darüber, wie er den Spagat zwischen dem hektischen Job als Fotograf auf den Fashion Weeks der Welt und dem ruhigen Leben auf dem Wasser meistert. Außerdem reden wir über all die Dinge, die man erst lernt, wenn man ein eigenes Boot hat. Wie etwa, dass es durchaus gruselige Momente auf dem Meer gibt und warum das Mittelmeer einer seiner Lieblingsplätze ist. Keine Sorge, wir werfen natürlich auch einen Blick auf den Alltag an Bord. Spoiler, es ist nicht immer nur romantisch. Und ich habe mich außerdem gefragt, ob Segeln denn wirklich so teuer ist, wie man immer denkt. Oder kann es nicht sogar mit den Kosten eines Autos und einem klassischen Roadtrip mithalten? Also, lasst uns das gemeinsam rausfinden. Setzt die Segel, let's go! Dann würde ich sagen, moin Luca, schön, dass du bei uns bist bei Good Friends and Great Adventures.
Hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr cool, dass das klappt. Und wir starten den Podcast immer mit der Frage, what are you doing?
Ich bin gerade in New York, ein bisschen anderer Location als sonst, nicht auf dem Wasser, aber ich bin ja auch Fotograf und deswegen bin ich hier wieder pünktlich zur Fashion Week in die Stadt geflogen.
Okay, wow, du hast gerade schon gesagt, du bist sonst auf dem Wasser. Wo genau bist du sonst auf dem Wasser? Hast du einen festen Ort, einen festen Hafen?
Keinen festen Ort, wobei aktuell jetzt seit einem Jahr fast schon habe ich einen festen Hafen. Mein neuer Heimathafen, nämlich in Barcelona. Das habe ich so für mich entdeckt. Da steht mein Boot jetzt aktuell gerade über den Winter immer. Und wenn ich da nicht bin, bin ich irgendwo im Mittelmeer unterwegs.
Oh Mann, und ich bin mir sicher, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber bevor wir reinstarten, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Yes, ich bin Luca, 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus Stuttgart und bin inzwischen seit, ich glaube, 5,5 oder 6 Jahren schon unterwegs. Bin nach dem Abi dann relativ bald losgefahren. Erst hatte ich noch als Fotograf gearbeitet, aber wollte dann unbedingt auf Reisen gehen und habe mir meinen kleinen Hund eingepackt. Alles, was ich so habe, meine Kamera eingepackt, in den Van geschmissen. Bin damit dann erstmal losgezogen und nach 2,5 Jahren des Rumreisens mit dem Van bin ich dann tatsächlich aufs Segelboot gewechselt. Und jetzt ist das auch schon 3 Jahre her, lieb den Lifestyle immer noch und ja, switch jetzt so ein bisschen zwischen meiner Welt als Fotograf und dem Reisen mit dem Segelboot oder halt dem Leben auf dem Segelboot in Barcelona.
Ich finde das so spannend, diesen krassen Spagat und klar, dass ich sag mal, das Thema Vanlife, das ist ja sowieso in den letzten Jahren nicht nur gewachsen, sondern regelrecht explodiert. Da würde ich sagen, okay, das ist vielleicht fast naheliegend, dass man sagt, ja, okay, ich will sowas ausprobieren. Ich habe mich natürlich gefragt, Stuttgart ist jetzt nicht so nah am Wasser. Gab es früher schon irgendwie eine Verbindung zum Wasser, die diese Entscheidung dann, ich sag mal, noch befeuert hat? Oder wie bist du mit oder ums Wasser aufgewachsen?
Also jetzt nicht so eine richtige klassische Verbindung, wie wenn man jetzt von Leuten hört, die segeln, dass sie in Hamburg aufgewachsen sind und schon immer ihr ganzes Leben lang segeln. Ich hatte damit gar nichts zu tun eigentlich. Und die einzige Verbindung zum Wasser war der Sommerurlaub, wo wir eigentlich jedes Jahr nach Korsika gefahren sind und da Strandurlaub halt gemacht haben, Camping, aber am Strand. Das war so meine einzige Verbindung zum Wasser. Und das Ganze war eher eine spontane Idee, weil ich hatte halt nichts mit Segeln zu tun und ich dachte auch in meinem Kopf immer, okay, wenn man segeln will, muss man damit aufgewachsen sein. Also man muss mit 15 gestartet haben, spätestens zu segeln und das halt alles lernen, sonst hat man keine Chance, da noch reinzukommen. Und wurde dann eines Besseren belehrt, und zwar als ich Elena und Ben getroffen habe. Die haben mir das Segeln näher gebracht und meinen, ey, du kannst auch anfangen, wenn du davon keine Ahnung hast und es ist nicht so schwer, komm, wir zeigen dir das. Die haben mich dann mitgenommen auf ihrem Boot und so kam ich eigentlich erst dazu, aber nicht, weil ich irgendwie in der Kindheit schon einen Bezug dazu hatte.
Das finde ich super spannend, wie du das so gerade sagst. Irgendwie so das Thema Van oder so, das haben alle irgendwie auf dem Schirm. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass so in den letzten Jahren immer mehr so kleine Kanäle, sei es auf Instagram oder YouTube, irgendwie so auftauchen, wo dann doch mehr und mehr Leute sagen, ah ja, okay, Moment mal, ich probiere das vielleicht doch und kaufe mir irgendwie ein kleines altes Bildchen und fange das vielleicht noch an zu restaurieren und dann...
Ja, ich frage mich das schon immer die ganze Zeit, ob das mit dem Boatlife genauso sein wird wie mit dem Vanlife. Weil ich habe damals auch angefangen, fast noch bevor der Vanlife-Hype kam. Das war, kam ja mit Corona irgendwie. Und ich bin 2019 losgefahren und war da erstmal schon mit dem Van unterwegs, ohne Insta zu machen. Und mein Insta ist dann auch erst so stark gewachsen durch das Vanlife. Und jetzt frage ich mich halt auch, ob das irgendwann switcht. Bin mir aber nicht sicher, weil Vanlife ist natürlich viel einfacher umzusetzen. Gerade auch für Leute, die einen ganz normalen Job haben. So ein Van kannst du ja einfach vor der Haustür parken. Aber mit einem Boot ist ja dann doch irgendwie schwieriger. Zumindest scheint es erstmal unerreichbarer wahrscheinlich. Aber ja, vielleicht wird das der nächste Trend.
Ich merke schon, du versuchst das auf jeden Fall zu formulieren, als wäre die Einstiegshürde ein bisschen größer, damit vielleicht nicht der ganze Hafen nächstes Jahr im Winter bei dir komplett voll steht mit Booten.
Aber also ich habe meinen Platz ja schon.
Komplett durchreserviert. Nein, bevor wir zu deinem großen, ich sag mal, Adventure, zu deinem Great Adventure kommen, lass uns einmal darüber sprechen. Du bist seit 3 Jahren Good Friend der Ocean Film Tour. Du warst sogar bei der 10-jährigen Jubiläumstour, bei der Premiere in Hamburg dabei. Kannst du dich noch daran erinnern, wieso die Ocean Tour auf dich zugekommen ist und wieso die Premiere für dich ablief?
Also die Premiere war das dieses Jahr oder letztes Jahr?
Letztes Jahr, 23.
Letztes Jahr noch, okay. Da weiß ich noch, war ich erstmal so geflasht von dem großen Raum oder von ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, aber von dieser Halle. Das ist ja so eine relativ alte Halle gewesen und sah richtig, richtig schön aus. Und da kam Dina auf mich zu und meinte, ob ich nicht dabei sein will, weil sie hatte mich schon mehrfach gefragt davor, ob ich es nicht irgendwie mal schaffe, in Person dabei zu sein. Und ich war halt immer unterwegs, irgendwie entweder mit dem Van oder mit dem Boot. Deswegen habe ich es nie geschafft, dann wirklich nach Deutschland zu kommen. Und da in dem Jahr war ich dann aber tatsächlich in der Nähe und konnte dann vorbeikommen. Und da habe ich natürlich direkt gesagt, okay, auf jeden Fall komme ich. Wie cool ist das, dass wir dann uns mal persönlich kennenlernen und ich persönlich mit dabei sein kann, weil alle haben immer nur von der coolen Atmosphäre erzählt. Deswegen war für mich das völlig klar, dass ich da dabei sein will.
Ist auch irgendwie verrückt, dann, ne? Wenn man jetzt das irgendwie nochmal so Revue passieren lässt, dann ist wahrscheinlich schon so von dem ersten Kontakt vor 3 Jahren, dann bis jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ganz schön viel passiert, von irgendwie dein neues Abenteuer auf dem Boot, alles ganz frisch, und wahrscheinlich hat sich jetzt bei dir schon irgendwie so eine Normalität fast eingestellt, oder?
Vorher, ja, inzwischen ist es halt richtig mein Zuhause geworden. Also damals war es noch so, oh, ich habe mir jetzt ganz neu das Boot gekauft, und das war noch vor meinem großen Abenteuer, weil ich dann da erst losgesegelt bin, und inzwischen ist es so, okay, ich habe schon echt viele Reisen gemacht mit dem Boot, und jetzt nutze ich es ja gerade eher so als schwimmende Wohnung in Barcelona und um natürlich Reisen zu machen, aber auch als so ein bisschen Travel Base, um nicht nur noch damit unterwegs zu sein. Also ja, 3 Jahre, ich kann es selber noch gar nicht glauben, dass ich es wirklich schon so lange habe. Ich bin jedes Mal überrascht darüber, wie schnell die Zeit vergeht.
Also komplett verrückt auf jeden Fall. Und du hast dich ja dann, wie du gesagt hast, für dich selbst und deinen Hund dazu entschieden zu sagen, nee, ich möchte irgendwie nicht mehr zu Hause in meinen eigenen 4 Wänden sitzen, ich möchte ein bisschen rausgehen. Das jetzt würde ich mal behaupten, auch wenn es immer moderner wird, nicht vielleicht so der ganz klassische Weg. Warum, was war dein Gefühl? Warum hast du damals gesagt, oh nee, ich will irgendwie nicht mehr, ich möchte irgendwie was anderes machen?
Also es war gar nicht so, dass ich jetzt dachte, ich will raus oder ich muss weg, sondern ich hatte eh immer den Plan hier, ich will nach der Schule mal reisen gehen, ich will ein bisschen was von der Welt sehen. Aber ursprünglich war geplant, dass ich nach 5 Monaten wieder zurückkomme und dann tatsächlich den klassischen Weg gehe und was studiere und irgendwie doch den klassischen Weg gehe. Aber das hat dann nicht ganz so funktioniert, weil ich mich in diesen 5 Monaten in das Reisen verliebt und ich fand es so cool, mit dem Van unterwegs zu sein. Und ich dachte, boah, ist einfach mega, und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich hatte dann im Süden von Spanien ein Creator-Pärchen kennengelernt und hatte denen geschrieben, hier, ob sie nicht Lust hätten, mal ein paar Fotos zu machen. Weil da in diesen Monaten davor habe ich erstmal eine komplette Auszeit genommen und habe gar nicht fotografiert. Davor war das nämlich ziemlich intens. Da habe ich einfach jeden Tag geshootet in Stuttgart und war auch mega cool, aber ich habe es dann auch sehr genossen, auch mal einen Monat zu schweigen und mit niemandem zu reden und einfach nur mit dem Van unterwegs zu sein. Und die habe ich dann fotografiert und wir haben uns tatsächlich dann so gut verstanden, dass wir eine ganze Weile miteinander weiterreisen wollten. Und deswegen kam dann die Idee, oh, ich könnte ja auch noch ein bisschen verlängern, nochmal 5 Monate dranhängen und erstmal mit denen als Fotograf mitreisen. So, das war der Anfang, wie es dann weiterging.
Ich finde das immer so cool, wenn man irgendwie so einen fixen Plan hat. Man hat ja irgendwo, auch wenn man manchmal sagt, ja, ich habe keinen Plan, hat man irgendwo ja schon irgendwie so eine vorgefertigte Route in seinem Kopf. Und selbst wenn die dann wieder mehrere Optionen mit sich bringt, finde ich es dann immer wieder spannend oder mega cool und beeindruckend, wenn man sagt, ah, nee, weißt du was, egal. Das fühlt sich jetzt also gerade in dem Moment gut an. Ich mache weiter.
Ja, mein Lebensmotto ist ja planlos geht ja planlos. Ich habe passend
klar.
Und, viele verstehen das aber auch immer falsch, weil planlos geht ja planlos heißt nicht unbedingt, dass man gar keinen Plan hat, sondern es kann ja auch heißen, hier, du hast einen Plan, aber du klammerst dich nicht dran fest, sondern du kannst auch sagen, hier, okay, aber wenn jetzt was Neues um die Ecke kommt, dann bin ich auch offen, den Plan wieder über Bord zu werfen und einen anderen Plan nachzugehen. Also es ist nicht, dass man gar keinen Plan hat, sondern man ist immer flexibel und offen, um auch neue Wege zu gehen.
Ich glaube, das braucht man ja dann auch einfach ein Stück weit. Und bist du dann mit deinem Van einfach durch Europa rumgetuckert?
Genau, ja. Also ich bin eigentlich von Stuttgart losgefahren und möglichst schnell nach Frankreich, da einmal an der Côte d'Azur entlang, bis nach Barcelona auch, hoch Richtung Nordküste von Spanien, dann einmal komplett die Küste entlang, bis ich dann wieder im Süden rausgekommen bin. Und dann zwischendurch immer im Sommer nach Hause, weil meine Schwester hatte dann 2 Kinder bekommen und dann wollte ich natürlich auch da sein. War es immer so ein Hin und Her. Und irgendwie im Winter ging es dann auf die Kanaren und da habe ich mich auch sofort wie zu Hause gefühlt. Ich habe dann da auch viele Freunde kennengelernt und ist auch bis heute meine zweite Heimat, sogar auf den Papieren. Ich habe dann Wohnsitz noch als Zweitwohnsitz bei einem Kumpel. Und deswegen bin ich dann immer im Winter wieder runtergefahren auf die Kanaren, im Sommer dann wieder nach Hause. Ich glaube, das habe ich 3 Jahre lang so gemacht, weil ich es einfach so cool fand auf den Kanaren. Warst du mal da? Ist auch cool zum Surfen.
Ja, tatsächlich. Ich war 2 Mal da. Ich war einmal auf Gran Canaria. Das hat es mir auch richtig angetan. Und dann war ich aber ein paar Jahre später nochmal auf Teneriffa. Und da muss ich sagen, das hat mich komplett abgeholt. Also das war vielleicht auch nochmal so der Situation geschuldet. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Köln gewohnt und wir waren dann über Weihnachten und Silvester dort mit der ganzen Familie.
Voll.
Und man hatte so einen klassischen Winterblues vorher. Es war kalt, grau und total unangenehm. Und dann kommt man da an, kann surfen und es hat mich total auch an Hawaii erinnert, so von dem ganzen Vibe und alles war irgendwie entspannt und gutes Wetter. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, war das auch direkt ein Gedanke, dass ich dann zu meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, noch meinte, da könnte ich mir auch schon vorstellen, hier mal länger Fuß zu fassen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und vor allen Dingen hat man da ja auch immer noch viele Küstenabschnitte. Also ich war viel an der Küste unterwegs, ein bisschen in den Bergen, wo echt wenig Leute sind, wo man das Gefühl hat, hier ist alles noch gefühlt so wie wahrscheinlich vor 500 oder 1000 Jahren.
Voll, auf jeden Fall. Und da warst du noch auf Teneriffa, das ist ja mit die belebteste Insel.
Ja.
Ich bin eigentlich immer auf Fuerteventura und da wohnen, ich glaube, 120.000 bis 130.000 Einwohner auf einer riesigen Insel verteilt und da fährst du teilweise einfach durchs Nichts. Da ist absolut gar nichts. Es ist halt so eine Wüstenlandschaft, deswegen mögen das viele nicht, weil da einfach gar keine, da wächst einfach nichts. Aber ich lieb's. Diese Hügel, die Berge, die Landschaft ist einfach nur einzigartig und halt keine Menschen oder fast keine Menschen.
Ah ja, also ich habe auf jeden Fall noch vor, da nochmal hin zurückzukehren, gerade auch wegen des Surfs. Fuerte ja auch irgendwie relativ cool.
Voll.
Und dann habe ich so mitbekommen, natürlich, dass du dann irgendwann gesagt hast, ah ja, okay, das Thema Segeln, du hast eben schon angesprochen, kann ich mal ausprobieren. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, gab es dann einen langen Entscheidungsprozess? Wo war der Moment, wo du gesagt hast, ich würde mich jetzt gerne vom Auto ins Boot verfrachten? Und hattest du überhaupt eine Vorerfahrung mit dem Segeln vorher?
Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich lustig und im Nachhinein ist es immer noch total verrückt, für mich selber auch. Und allen, denen ich das erzähle, die denken auch, ich bin bescheuert. War es vielleicht auch, aber irgendwie war das auch die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil sonst hätte ich es vielleicht nie gemacht. Aber es war auf Teneriffa damals auch, da war ich mit dem Van und war gerade auch mit anderen Freunden mit ihren Vans unterwegs. Und da kamen eben Elena und Ben. Wir kannten uns von Instagram, aber hatten uns noch nicht persönlich getroffen. Und die kamen dann mit ihrem Katamaran in die gleiche Bucht, in der wir mit den Vans standen. und haben uns dann auch eingeladen aufs Boot, haben uns halt das Boot gezeigt, ihr Boat Life gezeigt. Wir sind dann auch mal segeln gegangen und ich fand das so cool. Es gibt diesen einen Moment, da saß ich vorne auf dem Boot und wir waren segeln. Dann ist das Boot durch die Wellen gefahren, ich habe Richtung Horizont geschaut und in dem Moment dachte ich, boah, ich brauche das auch, ich will diese Freiheit auch. Lustigerweise hat Elena genau den Moment auch noch gefilmt, wie ich halt da vorne sitze und in den Horizont schaue. Deswegen wurde genau das auch noch festgehalten. Das ist echt cool. Und da habe ich entschieden, okay, das ist genau das, was ich gesucht habe. Weil ich war eh schon so in der Entscheidungs- oder ja, in einer neuen Phase, weil ich dachte, ich war jetzt so lange mit dem Van unterwegs. Ich habe irgendwie Lust auf was Neues. Ich hatte auch ein T5 ohne Aufstelldach oder irgendwas. Also es war einfach ein kleiner Van und nach 2,5 Jahren da drin Vollzeit zu wohnen, hat es mir auch einfach gereicht von der Größe her. Also ich musste immer auf den Knien kochen. Ich bin ja auch ziemlich groß, 1,90. Und es war dann schon echt eng. Deswegen dachte ich, okay, entweder will ich einen größeren Van oder was ganz anderes oder keine Ahnung was. Hauptsache was Neues. Und dann kam die Idee natürlich um die Ecke. Und da wusste ich, okay, Segelboot sollte ich vielleicht auch mal in Betracht ziehen. Und Elena und Ben haben mich dann so hochgehypt, weil sie dann meinten, boah, wir haben damals auch so gestartet, wir hatten keine Ahnung und das ist nicht so schwer, wir bringen dir alles bei, komm, wir schauen gemeinsam Boote an. Und ich kann mich immer sehr, sehr schnell für Sachen begeistern. Dementsprechend war ich dann auch komplett into it und wir haben Boote angeguckt. Ich habe denen das immer geschickt, die meinen, ja, ist cool, kannst du anschauen gehen. Und ich habe mir dann 3 Boote angeguckt. Das letzte war dann mein Boot jetzt. Und das habe ich dann auch nochmal mit Ben zusammen angeschaut und als er dann beide Daumen nach oben gegeben hat, habe ich gesagt, okay, ich nehm's. Und von diesem Tag, wo ich Elena und Ben kennengelernt habe oder wo wir segeln waren, bis zum Unterschreiben vom Kaufvertrag waren es 20 Tage. Also es ging sehr schnell.
Das ist wirklich sehr schnell dafür, dass man ja eigentlich dann doch wiederum gar nicht so richtig weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Ich meine, ohne Vorerfahrung und so ein bisschen segeln, ja, aber jeder ist schon mal in ein Auto gefahren.
Ich wusste auch gar nicht, ob ich seekrank werde und ich wusste auch nicht, ob mein Hund seekrank wird. Weil ein Katamaran bewegt sich ja komplett anders als so ein Monohull.
Stimmt.
Und, aber daran habe ich gar nicht so richtig gedacht. Ich war mir einfach sicher, okay, ich werde nicht seekrank. Aber ich musste das einfach machen. Das war so ein richtiger Drang, weil ich dachte, okay, das ist es.
Ich finde das so cool, wenn das, wenn manchmal überkommt es einen einfach und dann geht man mit der Sache. Und ich meine, was hätte im schlimmsten Fall passieren können? Dann sagt man ja gut, dann kommt das Boot wieder weg. Deswegen finde ich das mega, dass man sich einfach...
Ja, rückblickend weiß ich, okay, es ist gar nicht so einfach, Boote wieder loszukriegen. Mein damaliger Segellehrer, ich habe das Boot gekauft und dann erst den Führerschein angefangen zu machen. Der Druck war natürlich dann groß, das auch noch zu schaffen. Aber der meinte mir auch, als ich ihm das erzählt habe, meinte er auch, okay, mutig. Also es gibt das Sprichwort, man trinkt 1 Flasche Champagner, wenn man das Boot kauft und 3, wenn man es wieder losgeworden ist.
Okay.
Weil es wohl viel schwieriger ist, ein Boot wieder zu verkaufen, als es zu kaufen.
Ich bin bei dir so ein bisschen durch den Feed gegangen und habe, glaube ich, ein Reel von dir gesehen, wo du gesagt hast, wenn ich alt bin, will ich mal ein Haus am Meer und dann mein Haus am Meer und dann hat man dein Segelboot gesehen. Und ich finde das irgendwie cool, weil das ja da jetzt auch schon wieder zeigt, man hatte irgendwie so einen Plan, so einen Kindheitstraum, der unfassbar weit weg zu sein scheint. Ich glaube, es gibt viele Leute, die irgendwie vielleicht zuhören, sich denken, okay, vielleicht will ich irgendwann mal am Meer wohnen. Ich habe so Gedanken, haben viele Leute. Und hättest du dir das so erträumen lassen können? Oder hast du manchmal so Momente, wo du so zurückblickst, wo du sagst, ah ja, krass, das war wirklich immer mein Traum. Und jetzt habe ich hier mein Haus, mein nicht so ganz so fixes Haus am Meer, auf dem Meer.
Ja, ganz oft eigentlich. Gerade wenn man dann morgens auf dem Boot sitzt, das ist immer so die Stimmung, da bin ich gerade aufgewacht, noch so ein bisschen müde, dann trinke ich meinen Kaffee draußen und bin mal so richtig nachdenklich. Oder zum Sonnenuntergang dann auch. Und da sitze ich ganz oft da und schaue mir die View an und denke so, krass, okay, jetzt bin ich ja einfach auf einem Boot, wohne auf dem Meer statt an dem Meer, wie ich es eigentlich immer wollte. Und das passiert schon oft, dass ich da sitze und denke, krass, schon cool.
Ich muss leider dazu sagen, auch wenn das für mich immer ein großer Traum war, bis auf irgendwie so Tauchbooten und so, irgendwo im Urlaub oder bei meinem Onkel, habe ich das irgendwie nie so machen können. Das ist auf jeden Fall was auf meiner Liste steht. Und ich habe natürlich auch nicht so viel Ahnung von Segeln und Booten. Deswegen
das
kannst du
nichts.
Uns mal...
Das ist keine Grundvoraussetzung.
Max, erstmal kaufen und dann informieren.
Dann kann man gucken. Dann machen.
Kannst du für uns mal so ein bisschen beschreiben, du hast gesagt Monohull, ich weiß, das ist dann eher ein klassisches Segelboot. Kannst du mal beschreiben, wie groß das Boot ist, wie viel Platz man darin hat?
Also es ist tatsächlich viel größer, finde ich, als man immer denkt, generell Segelboote. Ich dachte immer, man hat halt wirklich nur diesen Teil, den man sieht. Aber Segelboote gehen noch voll weit nach unter Wasser. Also es ist ganz viel von dem Lebensbereich, Lebensraum findet auch unter Wasser statt quasi. Und mein Boot ist eine Pearson 35, ein sehr altes Segelboot aus 1968 und 35 Fuß lang, das sind ungefähr 10,70 Meter. Verglichen zum Van denke ich mir immer noch, krass, habe ich so viel Platz, auch nach 3 Jahren. Ich bin jedes Mal erstaunt und denke, boah, es ist so viel Platz. Und das ist eigentlich, kann man sagen, wie eine Einzimmerwohnung. Ich habe vorne im Boot ein eigenes Schlafzimmer, kann ich auch zumachen mit einer Tür. Dann so einen kleinen Gang nach hinten, da ist auf der einen Seite mein Kleiderschrank, auf der anderen Seite ein Badezimmer, ganz normal mit Toilette, Waschbecken, theoretisch eine Dusche, also mehr so eine Nasszelle, aber die ist gar nicht angeschlossen. Und dann weiter hinten ist ein großes Wohnzimmer, da hat man links eine Couch und rechts eine Couch, die kann man auch noch nutzen oder umklappen als Bett, in der Mitte ein Tisch, den man ausklappen kann. Und dann dahinter ist auf der einen Seite so eine Küchenecke, relativ klein für Wohnungsverhältnisse. Für mich ist es immer noch relativ groß.
Kein Campingkocher.
Weil ich halt nur diesen Kocher hatte. Und auf der anderen Seite ist so ein alter Kartentisch. Da haben die früher halt navigiert und die Karten gelesen und berechnet, wo man langfahren muss. Und dann ist bei meinem Boot auch schon Schluss. Da geht's dann nach draußen und da habe ich ein riesengroßes Cockpit. Das ist so groß, wie ich es bisher bei keinem anderen Boot gesehen habe. Also ein riesengroßer Außenbereich, wo man auch das Steuerrad ist und da kann ich eineinhalbfach liegen, also es ist echt viel Platz. Andere Boote haben da hinten dann auch noch 2 Kabinen oder eine Kabine für Gäste, was bei mir nicht, aber dafür dieser große Draußenbereich. Also es ist alles zusammen echt viel Platz, vor allem wenn man halt vorher in einem Van gewohnt hat. Von der Wohnung wäre es wahrscheinlich dann doch ein Downgrade, aber so für mich war es einfach ein riesiges Upgrade und auch heute denke ich noch, oh, eigentlich mehr als genug Platz.
Und als du das Boot gekauft hast, war dann schon so deine Voraussetzung oder dein Gedanke bei dem Bootkauf, okay, das Boot soll eine gewisse Größe haben, darf aber nicht zu groß sein, weil ich das gerne auch alleine segeln wollen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass nicht jede, also weiß nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Größe des Bootes so super easy, wenn man gerade anfängt zu segeln, sich steuern und manövrieren lässt.
Voll. Ja, also prinzipiell, wobei man kann es gar nicht so richtig pauschalisieren. Manchmal sind die größeren Boote sogar leichter zu steuern, weil die dann eben mehr Equipment haben. Zum Beispiel so ein Bugstrahlruder, das ist vorne eingebaut und da drückst du hinten auf den Knopf und dann dreht sich das Boot einfach vorne links rüber. Sowas habe ich gar nicht und mein Boot ist ein Langkieler, das heißt, es lässt sich auch noch super schwer steuern, gerade im Rückwärtsgang. Es fährt ja nie so, wie man es haben will. Also wenn ich kann einfach nicht geradeaus rückwärts fahren. Wenn ich geradeaus einlenke, dann zieht sie immer nach links weg. Und das weiß ich inzwischen. Jetzt kann ich damit arbeiten, so dann baut man das einfach ein. Aber geradeaus rückwärts fahren ist einfach nicht. Ich habe aber damals schon drauf geachtet, dass es jetzt nicht zu groß ist. Größer wäre aber auch gar nicht gegangen wegen meinem Budget. Das muss man ja auch noch berücksichtigen. Und wollte aber schon, dass es irgendwie alleine steuern kann. Das geht auf jeden Fall auch mit meinem Boot. Aber von der Forschung bin ich eigentlich ziemlich schnell abgekommen, weil Segeln ist schon gefährlich und es kann auch schnell zu Situationen kommen, die dann ein bisschen brenzlig werden. Und da ist es einfach viel besser, schlauer und vernünftig, obwohl ich nicht so oft vernünftig bin, aber einfach eine zweite Person mit dabei zu haben. Und es macht mir einfach viel mehr Spaß. Also diese Momente, die ich erleben darf, dann mit Freunden zu teilen, ist für mich einfach das Allercoolste. Deswegen nehme ich eigentlich inzwischen immer Leute mit. Aber das war schon so, dass ich damals darauf geachtet habe, okay, nicht zu groß, nicht zu klein. Stehhöhe war ganz wichtig für mich, weil das war ja der Hauptgrund, wieso ich aus dem Van ausgezogen bin. Ansonsten habe ich das Vanlife geliebt, aber wollte einfach ein bisschen mehr Platz und stehen können. Und das war eigentlich das ausschlaggebende Kriterium, dass ich drin stehen kann, dass es dann auch das Boot geworden ist, weil in meiner Größe ist gar nicht so einfach, Boote zu finden, die so viel Platz bieten.
Ah, krass. Ich finde das sowieso spannend, was du gerade gesagt hast im Sinne von Budget. Willst du so einen ungefähren Rahmen geben, womit man so rechnen muss? Weil für mich, in meinen Augen, war das auch immer so, ja, ein Auto kann man kaufen, wobei jeder weiß, wer sich heutzutage einen Van kaufen will, das ist jetzt auch gar nicht mehr so billig, wie es vielleicht noch vor 5, 6, 7 Jahren war. Kann man das irgendwie so grob sagen? Was kostet so ein Boot also, in so einer Größe?
Ist lustig, dass du es sagst, weil ich dachte auch immer, okay, jeder, der auf einem Segelboot lebt, ist reich. Der hat so viel Kohle, um sich ein Boot kaufen zu können. Das ist ja eine Yacht und so. Also ultra rich. Ich hatte keine Ahnung, dass es auch noch diese Boat-Life-Nische gibt, wo eher so die Hippies drauf wohnen oder die Low-Budget-Segler. Und das ist die viel coolere Nische, meiner Meinung nach. Nichts gegen die Yachties. Die sind bestimmt auch cool.
Yachty.
Damit, das ist einfach viel erreichbarer für die meisten Menschen, so wie ich das Boat-Life mache. Mein Boot zum Beispiel hat 17.500 Euro gekostet. Und wenn du das vergleichst mit Vanlife-Preisen oder mit Van-Preisen, ich glaube nicht, dass du heutzutage dafür noch einen großen Van findest oder zumindest keinen, der schon 300.000 Kilometer hat und komplett weggerostet ist.
Ja.
Plus, bei diesem Preis war natürlich schon der ganze Innenausbau mit drin. Also ich habe ein komplett bezugsfertiges Haus bekommen auf dem Wasser und da war ein Solarsystem verbaut, es war ein Wassersystem verbaut. Alle Schränke von einem Schreiner da natürlich reingebaut, weil auf dem Boot wird jeder kleinste Platz genutzt und es passt alles perfekt rein, es darf ich ja nichts bewegen. Und das fand ich schon heftig, der Unterschied zwischen Vanpreisen und Bootpreisen und dass es eben doch nicht so unerreichbar ist. Also ich habe damals mein gesamtes Erspartes, was ich auf der Reise durch meine Arbeit als Fotograf, aber auch durch Instagram verdient habe, dann in das Boot gesteckt. Und ja, einmal kurz das Konto auf null gesetzt, aber trotzdem dachte ich dann, krass, okay, jetzt hast du einfach ein Boot und hast so einen krassen Ausbau da drin. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob das heute noch ist mit dem Bootsmarkt, der hat sich bestimmt auch verändert, aber in dem Preisrahmen, also zwischen, keine Ahnung, 17 bis 30.000 Euro, kriegst du auf jeden Fall ein richtig gutes Boot, wo du drauf leben kannst, wenn man jetzt nicht so ein High-End-Boot haben will. Also natürlich kriegt man dann eher ein älteres Boot wie meins jetzt. Was aber nicht unbedingt schlechter ist. Die alten Boote sind tatsächlich oftmals viel stabiler gebaut. Ich finde sie viel schöner vom Charme. Da ist noch richtiges Holz verbaut. Also ich mag es viel, viel mehr. Und dann kriegt man schon gutes Boot zum drauf wohnen.
Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen auch, ist es wahrscheinlich auch da, vielleicht kann man so eine Analogie zu Autos ziehen, ist wahrscheinlich weniger Technik verbaut als bei neuen Booten. Ergo, es kann wahrscheinlich auch weniger kaputt gehen, wo wir wahrscheinlich auch beim nächsten Thema sind, so Alltag auf dem Boot, die, ich sag mal, die Anschaffungskosten ist irgendwie so das eine Thema. Ist es so, dass man dann gleichzeitig auch Handwerker oder Handwerkerin sein muss, weil dann doch irgendwie Sachen kaputt gehen und dass man ständig Sachen fixt? Ist das sowas, was einfach dazugehört?
Ja, ein großes Ja. Also Boat Life ist eigentlich, Elena und Ben haben das damals sehr schön gesagt, man repariert sich von Hafen zu Hafen. Es gibt selten Tage, wo nichts kaputt geht. Also eigentlich immer eine Baustelle, es ist eine Never-Ending-Liste, du arbeitest dich einfach ab und wenn du eine Sache erledigt hast, ist die nächste kaputt. Ich hatte mal das perfekte Beispiel an einem Tag, da ist einfach nur meine eine Schublade, nee, stimmt, irgendwas wollte ich reparieren und habe meinen Akkuschrauber aus der Schublade geholt und dann habe ich das repariert, war fertig, habe den Akkuschrauber wieder zurückgelegt und in dem Moment ist die Schublade kaputt gegangen. Und da dachte ich so, okay, das ist typisch dieses Boat-Life, du reparierst eine Sache und direkt die nächste geht kaputt. Und so ist es einfach immer. Also man sollte es anders machen als ich, sich auch noch so ein bisschen Rücklagen beiseite legen für die Reparaturen. Im besten Fall kann man ganz viel selber machen. Ich habe auch echt viel jetzt inzwischen gelernt von Freunden, die dann mit mir gemeinsam den Motor repariert haben und mir dann alles erklärt haben, weil mein Anspruch war immer, wenn irgendwas kaputt ist und ich es nicht alleine reparieren kann, dann will ich zumindest von jemand lernen, wie es das nächste Mal alleine machen kann. Und das ist super wichtig, weil ansonsten zahlt man so viel Geld für Handwerker. Und wenn du für jede Kleinigkeit dann jemanden rufen musst, funktioniert zum einen nicht, weil oftmals bist du halt weit weg von der Zivilisation und zum anderen wird es dann arschteuer.
Ja, verrückt. Also das ist so, so wenig Ahnung ich auch habe von Segeln, das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen mitbekomme, dass egal, ob das Boot super neu ist oder alt, dass es immer Probleme gibt und gefühlt, was ich so aufgeschnappt habe, so gar so, wenn man ein ganz neues Boot kauft, dass man dann auch damit rechnet, dass da am Anfang teilweise sogar mehr schief geht, weil viele Sachen halt erstmal, ja, getestet werden müssen. Und dann findet man vielleicht erstmal später raus, ach so, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, sicher ist man da auf jeden Fall nie bei Booten, egal ob alt oder neu. Es gehört einfach dazu zum Lifestyle.
Ich glaube, man baut so eine gewisse Resilienz auf, was ja vielleicht auch gut ist, so aufs ganze Leben bezogen, so. Man kann jetzt nichts dran ändern, weitermachen.
Halt machen. Und so lernt man das Boot kennen. Also ich fand's damals nervig. Inzwischen bin ich froh drum, dass ich so viel dran arbeiten musste, weil so kennt man inzwischen jeden einzelnen Winkel vom Boot. Und das ist natürlich wichtig, weil man ist nicht immer nur in schönen Momenten. Und dann ist es gut, wenn man sein ganzes Boot gut kennt.
Voll, kann man direkt auf die eigene Vita noch Schiffsbauer oder Renovateur draufschreiben. Mhm. Du hast das Boot auf den Kanaren gekauft, ja?
Mhm, ja.
Und das ist natürlich so die Frage, das Leben, so ein Alltag auf dem Boot, du hast es so ein bisschen angerissen, dass viele Sachen kaputt gehen. Was war dein erstes Ziel? Bist du direkt losgesegelt und hast gesagt, also mehr oder weniger direkt, ich will mal gucken, wie das so ist, nachdem ich meinen Segelschein gemacht habe, und dann hast du dir eine Route überlegt, oder hast du gesagt, oh ja, nee, ich lasse das jetzt erstmal so Floating Home-mäßig hier stehen und akklimatisiere mich ein bisschen?
Also ich musste zwangsläufig nochmal nach Deutschland, weil meine Schwester dann eben das eine Kind noch bekommen hatte. Und da wollte ich halt dabei sein. Deswegen, ich hatte das Boot gekauft irgendwann Anfang des Jahres und hatte es dann erstmal auf Teneriffa noch stehen gelassen. Die Vorbesitzer hatten eh noch den Hafenplatz bezahlt bis irgendwie Herbst. Und ich bin dann mit dem Van nochmal nach Hause gefahren, kam dann aber im Herbst auch wieder zurück. Hatte dann den Van auf Fuerteventura stehen gelassen, weil ich wollte unbedingt mein Boot halt nach Fuerte holen, weil das halt so meine Heimatinsel ist. Da wohnen meine ganzen Freunde, und irgendwie fand ich die Idee ganz cool, das halt darüber zu holen. Also habe ich dann gemeinsam mit drei Freunden, einmal Dani, mein bester Kumpel, der wohnt auf Fuerte, und zwei anderen von Lisa und Daniel. Mit Daniel hatte ich auch zusammen den Bootschein gemacht, das Boot überführt. Und das war die erste große Fahrt. Also wir haben es dann von Teneriffa nach Gran Canaria gesegelt. Das waren so 12 Stunden. War sehr aufregend, weil wir hatten alle keine Ahnung vom Segeln, außer Dani, der hatte schon so ein bisschen Erfahrung auf einem Boot von einem Kumpel. Aber das war das meiste an Erfahrung, was wir an Bord hatten. Und von Gran Canaria dann weiter nach Fuerteventura, das waren auch wieder 12 Stunden. Und weil das ja schon der zweite Turn war, dachte ich, ach komm, lass mal durch die Nacht fahren. Muss man ja auch mal ausprobieren. Und da war ich super aufgeregt davor, aber war dann tatsächlich fast entspannter als tagsüber, weil natürlich viel weniger Betrieb war und man sieht alles und hat die Sterne schön gesehen. Also es war dann auch ganz cool. Und mein großes Ziel war aber eigentlich immer ins Mittelmeer zu kommen. Ich wusste nur, ich will noch ein bisschen am Boot arbeiten, deswegen wollte ich erstmal nach Fuerteventura. Das war so das erreichbarere Ziel. Und dann war aber der große Plan, okay, irgendwann will ich es bis ins Mittelmeer schaffen und entlang der Küste von Marokko wegen meinem Hund, um möglichst oft an Land gehen zu können. Und das haben wir dann auch gemacht.
Okay. Ich finde das so krass gerade. Du hast gesagt 12 Stunden und dann nochmal 12 Stunden für diese kleinen Etappen. Und ich dachte so direkt, krass, als ich auf den Kanaren war, bin ich da hingeflogen von Deutschland. Ich glaube, es sind vielleicht so 4,5 Stunden oder sowas.
Mhm.
Und ich glaube, gerade wenn man so mit dem Boot unterwegs ist und segelt, und dann verlässt man sich natürlich, wenn man den Wind hat, auch zu einem Großteil auf die Elemente, also in dem Fall Wind, vielleicht noch ein bisschen Swell. Man kriegt wieder so ein richtiges Gefühl fürs Reisen, so wie es halt auch ursprünglich mal war. So der Weg kriegt einfach eine viel größere Bedeutung, ist ja dann wahrscheinlich, wie du es gerade beschrieben hast, sogar das größere Abenteuer als das Ankommen am Ort.
Mhm. Auf jeden Fall. Oder? Also es gibt, glaube ich, kein langsameres Reisen als mit dem Segelboot, außer man geht vielleicht zu Fuß, aber selbst das ist wahrscheinlich ähnlich schnell.
Unter Umständen.
Unter Umständen. Zum einen muss man immer Ewigkeiten warten auf passenden Wind. Das gehört schon mit dazu. Also wer segelt, hat Zeit, haben auch Elena und Ben immer gesagt, weil du kannst nicht planen. Du kannst nicht sagen, okay, ich will jetzt in 5 Tagen los von Fuerteventura nach Marokko. Ich glaube, wir haben damals 3 Monate auf passenden Wind gewartet, weil das ist auch die untypische Route. Alle kommen eigentlich immer von oben nach unten und wir wollten halt vom Süden von den Kanaren wieder hochsegeln. Und es ist aber immer nur Nordwind gekommen und wir haben Ewigkeiten gewartet. Und dann, wenn du guten Wind hast, dann reist du vielleicht mit Carla so 4,5 bis 5 Knoten, wenn es gut läuft. Das sind dann ungefähr 8 km/h. Also es ist wirklich fast Schrittgeschwindigkeit.
Ich wollte gerade sagen, schneller Schritt.
Ja, das ist aber auch das Schöne am Reisen. Also ich finde es richtig cool, weil man hat wirklich Zeit noch zum einen mit dem Körper mitzureisen, aber auch mit dem Kopf. Ich finde es ganz oft im Flugzeug, dann steigt man da ein. Dann bist du auf einmal da und du kommst gar nicht richtig mit, weil du so schnell reist. Das hat man mit dem Boot eigentlich nicht, weil du hast so viel Zeit und bewusst zu reisen und dann zu wissen, okay, ich reise so lange und komme dann wieder an. Einfach die normalen Distanzen wieder, wie man früher vielleicht auch gereist ist. Das ist
komplett.
Ja, manchmal nervig, aber auch schön natürlich. Also ich mag es eigentlich gerne.
Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, gerade jetzt so in der heutigen Zeit, wo ja alles so super schnelllebig ist, das ganze Leben, und dann wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich befeuert durch Social Media und immer Shortform und zack, 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 ist das ja wahrscheinlich was unfassbar entschleunigt. Und vor allen Dingen, so stelle ich mir das immer vor, du hast ja dann häufig keinen Empfang, gerade wenn du irgendwie länger unterwegs bist, segeln und so richtig offline sein, aber ohne dass man eine Möglichkeit hat, sich irgendwie dann doch noch heimlich irgendwie bei Instagram einzuloggen oder, ist wahrscheinlich auch irgendwie was wahrscheinlich ja einfach richtig gut tut, oder?
Voll, also ich liebe das. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal das Handy komplett weggelegt hast? Macht man ja nicht mehr, oder?
Also das ist eine sehr unangenehme Frage, weil ich habe wirklich ein großes Handyproblem. Ich bin wirklich auch vielleicht beruflich, zumindest rechtfertige ich mir das immer so. Ich bin sehr viel am Handy und ich weiß, dass es so Tage gab in den letzten 2-3 Jahren, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, wo ich gesagt habe, heute lasse ich es komplett zu Hause. Aber ich weiß auch, dass es ganz viele Momente gab, wo ich irgendwie einen Flugmodus reingemacht habe, mein Handy trotzdem dabei hatte und dann realisiert habe, dass ich in den letzten 10 Minuten 8-mal mein Handy rausgeholt habe und auf Instagram gedrückt habe und dann stand da keine Internetverbindung. Und ich dachte mir, was machst du hier eigentlich?
Schon krass.
Also nein.
Ja, man macht es irgendwie nicht mehr. Und das finde ich auch mal so cool, weil man ist einfach recht gezwungen. Also du hast dann einfach keinen Empfang mehr. Und ganz viele haben inzwischen der Starlink auf dem Boot. Das macht auch Sinn bei großen Überfahrten wie jetzt über den Atlantik. Allein schon für die Sicherheit mit Wetter und so. Aber bei meinen kleineren Überfahrten genieße ich es auch mal total. Weil du hast einfach nicht die Möglichkeit. Das Handy ist dann komplett useless. Wir nutzen es trotzdem für die Navigation. Das geht auch ohne Internet. Aber du gehst weder auf Instagram noch auf irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen. Und das ist halt total angenehm, einfach mal da zu sitzen. Ich habe ganz viel die Sterne beobachtet oder gelesen und einfach die Natur und das Ganze genossen, ohne mich ablenken zu lassen vom Handy. Das ist schon immer sehr besonders.
Ich muss gerade an ein Buch denken, Blue Mind. Kennst du das?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist quasi so eine, das beschreibt die Wissenschaft oder beschreibt den wissenschaftlichen Ansatz, wie sich das Meer und das Sein am und im Meer auf neurologischer Ebene auf dein Gehirn auswirkt und warum Dopamin ausgeschüttet wird, warum man ruhiger wird etc. pp. Und ich dachte gerade, als du es so beschrieben hast, so nicht nur, dass man am Meer ist, so wie das vielleicht viele kennen, die fahren zum Urlaub machen am Meer und dann sitzt man trotzdem da und der Sonnenuntergang ist mega schön und dann denkt man so, ah, da könnte ich ja mal eine kleine Instagram-Story machen und dann ist man ruckzuck doch nicht mehr so richtig am Meer, sondern mit dem Kopf wieder irgendwie am Handy. Das kann ich dir auf jeden Fall sehr ans,
Blue Mind
ans Herz lesen. Ja, ich kenne dir das mal, ich schicke das gerne mal um. Das fand ich auf jeden Fall super interessant. Du hast eben gesagt, deine kleineren Routen, deine kürzeren Reisen, vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie lange hat die Reise von, du bist jetzt in Marokko, du bist jetzt in Barcelona. Wie lange hat die gedauert? So von den Kanaren an der Küste Marokkos entlang bis zu dir?
Also was noch dazu kommt bei dem Slow Travel, man verliert jegliches Gefühl für Raum und Zeit, weil du bist natürlich dann irgendwie auf dem Meer. Es ist wie so eine Zeitkapsel und du reist und dann geht die Sonne unter, dann geht sie wieder auf und irgendwann fängst du überhaupt mitzuzählen, wie viele Tage das jetzt waren. Deswegen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, wie viele Tage wir unterwegs waren. Ich glaube, es waren von Fuerteventura nach Agadir sind wir damals gesegelt. Da hatten wir nicht ganz so guten Wind, deswegen waren es 3,5 Tage, meine ich. Da haben wir erstmal dann einen Stopp gemacht, uns das Land angeschaut. Und von Agadir sind wir dann eigentlich die ganze Küste hoch, mussten viel Motoren, weil es einfach halt kein Südwind gab, sondern nur an einem Tag mal wenig Nordwind. Und ich glaube, da haben wir um die 4 Tage gebraucht. Irgendwie dann bis zum nächsten Hafen haben wir nochmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht und weiter bis nach Gibraltar. Das waren wahrscheinlich dann auch nochmal 1,5 Tage irgendwie so. Also es sind schon sehr, sehr lange Distanzen, aber jetzt keine Atlantiküberquerung, wenn irgendwie um die 3 Wochen am Stück, wo du dann auf dem offenen Meer bist. Wir hatten zwar immer noch Land in Sicht teilweise, gerade an der Küste von Marokko, ist aber mehr so ein Kopfding, weil wirklich bringen tut's ja auch nichts. Also es war dann mal ein Gewitter hinter mir und dann dachte ich auch, okay, ich schau mal, wie weit wir vom Land entfernt sind und dann waren es halt 12 Stunden. Also es
im Kopf immer so, ich könnte das noch schwimmen.
Ja, und ich bin dann so den Kurs angepasst um 5 Grad Richtung Land, aber ich weiß ganz genau, es bringt rein gar nichts, weil du wirst eh nicht ankommen, wenn irgendwas sein sollte. Und die nächsten Touren, ich glaube, das längste, was ich gemacht habe am Stück, waren 4,5 Tage. Das war dann von Menorca nach Korsika tatsächlich. Und da war auch schlechter Wind. Also wir sind dann ziemlich langsam gefahren, kamen kaum von der Stelle. Und das hat dann natürlich Ewigkeiten gedauert. Aber das war so das Maximum, was ich bisher gefahren bin. Unter anderem auch, weil ich ja meinen Hund immer mit dabei habe. Und das funktioniert zwar mit einem kleinen Hundeklo, wo er sein Geschäft erledigen kann, aber da will ich trotzdem mal möglichst kurze Strecken fahren, damit er halt auch wieder möglichst schnell an Land gehen kann.
Voll. Das heißt, auch jetzt irgendwie in der Zukunft ist jetzt nichts derartiges geplant, dass du sagst, du würdest gerne mal von hier über den Atlantik Richtung Karibik oder so segeln. Also siehst du dich eher so in den europäischen Gewässern jetzt zu Hause?
Ja, ich liebe einfach das Mittelmeer. Es gibt noch so viele Ecken, die ich hier noch nicht gesehen habe. Und von ganz vielen Seglern, die ich bisher getroffen habe, die oft dann auch schon, oder die jetzt inzwischen in der Karibik sind, mit denen ich dann geschrieben habe oder telefoniert habe, habe ich ganz oft gehört, dass sie es bereuen, dass sie so schnell durchs Mittelmeer gerast sind. Weil die Karibik ist natürlich mega cool und schön, aber dann kommt da auch mal die Hurricane Season, dann muss das Boot wieder irgendwie woanders hinstellen und das Mittelmeer hat einfach so viele Ecken noch zu bieten und es wäre zu schade, das alles zu skippen und ich will noch so viele Sachen anschauen. Das ist ein Punkt und der andere Punkt sind die Orcas. Das haben bestimmt auch schon ganz viele gehört von diesen Orca-Angriffen auf Segelboote, was ja in der Straße von Gibraltar immer stattfindet. Und ich habe mein Glück ja schon einmal herausgefordert und bin reingefahren und irgendwie möchte ich es nicht noch ein zweites Mal herausfordern, um aus der Straße von Gibraltar wieder rauszufahren. Deswegen bin ich aktuell ganz happy im Mittelmeer.
Ich glaube, das müssen wir einmal ganz kurz, ich kann das mal versuchen, kurz einzusortieren. Du kannst gerne unterstützen, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle darüber, ob das allen klar ist. Es gab oder gibt seit ein paar Jahren unzählige Aufzeichnungen von Angriffen, wo mehrere Orcas in Form einer Schule, ich sag mal, zumindest liest man das so, gezielt Boote angreifen, dann teilweise auch so gezielt, dass man oder dass die Tiere es versucht haben, auf das Ruder abzurudder, ist das so, Ruder abzuziehen, genau. Sodass die Boote manövrierunfähig sind. Und da gab es dann auch eine gewisse Größe, sage ich jetzt mal, von Booten, die da präferiert wurde. Zumindest habe ich das so verstanden. Und das war halt hauptsächlich da so an der Küste, glaube ich, um Gibraltar herum, wobei das sich ja bis nach Spanien gezogen hat. Und ich glaube, dieses oder letztes Jahr gab es auch so die ersten Angriffe in Norwegen oder in norwegischen Gewässern von Orcas. Ja.
Krass, das wusste nur, dass auch die Küste von Portugal noch ist. Ja, und das ist total komisch, weil man weiß, soweit ich weiß, bis heute immer noch nicht genau, warum die Segelboote angreifen. Ich lese mal online ganz viele Kommentare, die dann sich überhaupt nicht auskennen und sagen, ah gut, die Orcas holen sich im Meer zurück.
Ja, ja.
Das finde ich einfach nur dumm, weil die Segler sind die einzigen Leute auf dem Wasser, die das Meer jetzt am wenigsten schaden. Also durch die Straße von Gibraltar fahren täglich tausende Tanker, irgendwelche Motorboote, die super laut sind für die Meeresbewohner und die da einfach sinnlos durch die Gegend heizen oder solche Sachen wie Jetskis, Fischerboote, Angler. Das sind alles Boote, wo ich es verstehen könnte. Die Segler tun mir eigentlich echt immer leid, weil die reisen da mit dem Wind ganz sanft durch das Meer und beschädigen eigentlich am wenigsten daran. Deswegen kann ich die Kommentare immer überhaupt nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja, gut so. aber natürlich sind die Segelboote die Boote wahrscheinlich, wo die Orcas was machen können, spielen können, üben können. Man weiß ja nicht, woran das liegt. Aber ja.
Üben können für dann die großen Tanker, wo dann so der riesige
Ja, oder halt das Jagen üben. Das habe ich auch schon gelesen, dass sie das einfach nutzen, um zu üben, wie man jagt.
Das finde ich, das hatte ich schon wieder gar nicht irgendwie auf dem Schirm, dass ja diese Orca-Geschichte mal stattgefunden hat, beziehungsweise immer noch stattfindet. Also insofern, ja, klingt gut, also dein Plan klingt gut, erstmal.
Also ist echt bei vielen Seglern auch ein Thema, dann zu sagen, okay, wir bleiben im Mittelmeer oder fahren nicht raus, weil im Zweifel verlierst du dein Boot. Eine Woche nachdem ich durchgefahren bin durch die Straße von Gibraltar, ist tatsächlich zum allerersten Mal ein Segelboot gesunken, wegen einem Orca-Angriff. Mhm. Und dann verlierst du halt dein ganzes Zuhause. Also es ist ein hoher Einsatz, den man geben muss, um da durchzufahren.
Aber war das dann so ein Thema, dass du die ganze Zeit, als du da lang gesegelt bist, irgendwie guckt man dann besonders gespannt auf den Horizont? Ja. Wird jedes Schwappen gegen den Bug irgendwie als irgendwas anderes interpretiert?
Mhm. Ja, es waren 8 Stunden purer Stress und pure Angst. Bei uns war es auch noch wirklich dumm, weil man sagt manchmal, man soll möglichst nah an der Küste entlang segeln, um halt den Motor nicht anzumachen und dann möglichst schnell durch und irgendwie so auf der 20-Meter-Linie. Und wir kamen ja eh schon mal aus der falschen Richtung oder aus der anderen Richtung von Marokko da hoch. Und wir kamen da morgens an, gerade die Sonne aufgegangen und es war komplett Nebel. null Wind. So wenig Wind hatte ich noch nie. Und man hat ganz, ganz wenig gesehen. Und dann musste man natürlich durchmotoren. Sind da lang gefahren. Und bei jeder Boje, jedem Fischerboot, jeder größeren Welle, die du gesehen hast, dachtest du direkt, boah, sind das Orcas, sind das Orcas? Also man war einfach 8 Stunden lang auf Daueralarmbereitschaft. Und ich habe nur 3 Kreuz gemacht, als wir endlich dann im Mittelmeer waren und da vorbei waren.
Ich meine, es gibt ja jetzt nicht so eine richtig große andere Möglichkeit, ins Mittelmeer zu kommen mit deinem Boot, außer durch den Suezkanal, oder?
Ja.
Das wäre halt dann war anders schwierig gewesen.
Das wäre anders schwierig gewesen, erstmal da hinzukommen. Und aktuell sind da, glaube ich, auch Kämpfe, Kriege, irgendwas ist aktuell auch nicht ganz so einfach, um durchzufahren. Dann auch Somalia-Piraten, also ist auch nicht unbedingt die bessere Wahl.
Ja, krass. Und trotzdem habt ihr euch dazu entschlossen, dann ins Mittelmeer zu segeln. Und ich würde gerne nochmal, bevor wir zum Ende kommen, diesen Punkt deiner Arbeit aufgreifen. Du bist in New York, du bist Fotograf, du bist Fashion-Fotograf. Kannst du einmal kurz beschreiben, was das genau bedeutet und wie da dein Alltag aussieht? Weil ich mir vorstellen kann, dass er schon ganz schön unterschiedlich ist zu dem total entspannten, entschleunigten Leben auf dem Boot.
Ja, es ist immer ein kompletter Kontrast. Ich glaube, viele können das auch gar nicht richtig verstehen, wie diese beiden Welten zusammenpassen. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber ich liebe einfach diese Kontraste auf dem Boot, mit der Natur verbunden und alles ruhig und entspannt. Und hier bin ich jetzt in einer der krassesten Städte der Welt, mitten in New York City und ja, halt als Fotograf zur Fashion Week. Die Fotografie begleitet mich schon länger als Instagram und als das Reisen. Da habe ich schon 2015 angefangen, deswegen ist das auch ein riesengroßer Teil von meinem Leben und irgendwie meine große Leidenschaft und inzwischen halt auch meine Arbeit. Und wenn ich jetzt hier bin zur Fashion Week, bin ich immer als privater Fotograf von einer Fashion-Bloggerin dabei, Katja, und die begleite ich dann auf alle Shows von der New York Fashion Week, auf alle Events. Das ist immer ein richtig stressiger Alltag. Wir gehen morgens los und dann hat man locker mal 3 bis 4 Shows an einem Tag. Es ist immer ein riesengroßes Hin- und Hergerenne. Die sind auch immer nicht an einem Ort, also muss man von einer Show zur nächsten, dann wieder zurück. Dann ist zwischendurch noch ein Event. Abends geht man auf 3 verschiedene Partys, muss überall Fotos machen natürlich. Und es ist total cool, weil ich liebe das. Das ist immer so ein, ich sage mal, positiver Stress, weil es natürlich meine Arbeit und je mehr man dann zu tun hat, desto mehr hypt mich das an. Und dann mache ich mal Fotos, nachts bearbeite ich sie noch und am nächsten Tag geht's wieder los. Und nach einer Woche Fashion Week bin ich dann auch wirklich immer tot. Aber ich genieße das total, mal so einzutauchen in eine ganz andere Welt, die sonst mit meinem Leben nicht, ja, wobei nicht so viel zu tun hat, kann man gar nicht sagen, weil inzwischen sind diese 2 Welten so ineinander verwoben. Aber ja, die Kontraste, ich liebe einfach diese Kontraste. Den Mix aus beidem und dann zu springen zwischen den beiden Welten. Weil ich könnte jetzt nicht dauerhaft in New York sein und ich könnte auf gar keinen Fall dauerhaft auf der Fashion Week sein. Aber wenn man dann wieder die Abwechslung hat und zurück aufs Boot geht, da erstmal wieder ein bisschen runterkommt, ich glaube, das ist es, was es für mich so besonders macht und warum ich das so gerne mag, dass ich einfach springen kann zwischen den 2 Welten.
Ja, wie du sagst, 2 Welten. Tatsächlich, wenn ich mir das so vorstelle, so dass das ruhige mediterrane Leben, gerade so im Sommer, wo dann um die Mittagshitze nicht so viel geht und dann jetzt zur Mittagshitze in New York. Ich glaube, jeder, der im Sommer schon mal in New York war, weiß, wie unfassbar warm das werden kann, wenn sich der ganze Beton über den Tag aufhitzt. ja, also es klingt schon fast so, als bräuchte man dann auch so diese Auszeit in beide Richtungen. Ne? Einmal die Auszeit vom Boot, so zu dem, ich muss wieder was machen, ich muss mich vielleicht dann sogar auch wieder irgendwie lebendig fühlen im Sinne von einen anderen positiven Stress, also arbeitstechnisch zu haben und dann nach der Arbeit wieder zu sagen, okay, jetzt geht's zurück aufs Boot. Und dann ist ja auch nicht so, wie du gesagt hast, dass man nichts zu tun hat. Dann repariert man halt andere Dinge und fotografiert halt ja wahrscheinlich Dinge, auch Arbeit. Genau.
Voll.
Oh Mann, es klingt wirklich absolut faszinierend und ich bewundere das sehr, dass dann, auch wenn die Sachen, diese Welten immer weiter zusammenwachsen, wie du gesagt hast, ja, dass dieser Spagat dann so gut gelingt, weil es schon einfach ja ein ziemlich krasser Kontrast ist von, ich sag mal, High-Fashion-Fotografie auf das kleine, dann doch malerische Boot.
Das stimmt. Im Mittelmeer. Ich meine, ich habe es jetzt so ein bisschen kombiniert, indem das Boot schon mal in Barcelona liegt. Das war für mich jetzt schon mal so ein Step, wie man irgendwie beide Welten näher zusammenbringt. Wobei das gar nicht mein Ziel ist. Also ich habe gar kein Problem damit, von einer Welt in die andere zu springen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach New York gegangen bin, habe ich davor 1 Monat lang in einem Zelt gewohnt auf Korsika. und bin dann am nächsten Tag zum Flieger gegangen und bin nach New York zur Fashion Week geflogen. Und so war es jetzt eigentlich auch. Da war ich jetzt 2 Monate unterwegs mit meinem Boot, angekommen in Barcelona, dann noch kurz die Family gesehen und dann auch nach New York gegangen. Also es ja, ich wirklich einfach ein Springen. Und jetzt war das Boot in Barcelona schon mal so, okay, krass, jetzt bin ich auf meinem Boot, aber trotzdem irgendwie die Großstadt und kann da auch fotografieren. Also es ist irgendwie so eine kleine Verbindung zwischen beidem.
Ich finde das super interessant, Luca, wenn du das auch einfach mal auf der Fashion Week jemandem erzählen würdest.
Mach ich immer.
Ja, ich habe jetzt einfach in einem Zelt gewohnt. Und du? Ja. Ich war am Ritz-Carlton, am Marriott.
Ja. Da prallen halt auch immer Welten aufeinander. Aber es ist eigentlich cool, weil natürlich merken sich das die Leute. Also jetzt auch Katja meint, hier ganz viele Leute, die du vor 2 Jahren kennengelernt hast, die kennen dich immer noch. Die haben dich jetzt auch auf die Liste geschrieben, dass du wieder mit dabei bist. So. Und ich glaube, es bleibt einfach krass im Gedächtnis, weil ich sage dann immer hier, ja, ich wohne auf meinem Segelboot. Und alle mal, hä, was? Wie, du wohnst auf einem Segelboot? Vielleicht haben sie ein anderes Bild von dem Segelboot auf dem Ich meine, das ist auch oft so, wenn du Leute sagst, ja, du wohnst auf einem Boot, dann kann es natürlich auch eine riesengroße Yacht sein. Wahrscheinlich erwarten jetzt nicht so ein kleines Hippie-Boot wie meins, aber es ist irgendwie einfach lustig und es führt zu einem guten Gespräch.
Ich meine, um das abzurunden, ich glaube, egal, ob es jetzt High Fashion oder welche Art von Kunst auch immer ist, ist es ja dann doch irgendwie immer so vielleicht das Freigeistige, was einen so ein bisschen verbindet und das Künstlerische. Und ich glaube, das hat es ja auf jeden Fall gemein. Luca, zum Ende habe ich 3 schnelle Fragen für dich, wo ich cool finde, wenn du die uns beantworten würdest.
Yes, let's go.
Als erstes, was ist eine Sache am Leben auf einem Boot, die man erst versteht, wenn man es selbst erlebt hat?
Wie klein wir sind. Nämlich, wenn man nachts auf dem Boot ist, mitten auf dem Meer und dann nach oben schaut und diesen unfassbar krassen Sternenhimmel sieht, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann, weil nirgendwo hat man so wenig Lichtverschmutzung wie auf dem Meer, dann merkt man erstmal, wie winzig wir mit unserer kleinen Welt und unseren Problemen überhaupt sind in diesem riesengroßen Universum.
Wow. Aber gut, das wollen wir. Zweitens, was war der verrückteste Moment, den du auf deinem Boot erlebt hast?
Der verrückteste Moment war, ich glaube, an der Küste vor Marokko. Uns hat nämlich irgendwie auch komischerweise irreführend Leute erzählt, dass es da Piraten geben sollte oder vielleicht auch doch weiter unten. Man wusste es jedenfalls nicht so genau. Wir sind da lang gefahren und auf einmal kommt so ein kleines Boot hinter uns her. Und das ist uns einfach eine halbe Stunde gefolgt und kam langsam immer näher. Und Claudius, mein Mitsegler und guter Freund, und ich saßen dann da und wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Wir hatten dann beide so ein Küchenmesser in der Hand. Haben gewartet, was natürlich überhaupt nichts gebracht hätte. Diese kleinen Boote sind viel schneller als irgendwelche Segelboote. Und irgendwann kam er dann auch endlich mal näher und uns natürlich voll das Herz gerast. Und dann war das so ein marokkanischer Fischermann, der nur gefragt hat, ey, hier, ob wir Fisch kaufen wollen oder tauschen wollen. Er hätte gerne Zigaretten und Alkohol. Und wir hatten beides nicht dabei und meinten nur so, nö. Und dann ist er auch wieder weggefahren. Aber das war auf jeden Fall sehr verrücktes Erlebnis und ein sehr gruseliges und aufregendes Erlebnis.
Ich habe richtig mitgefühlt gerade. Ich glaube, mir ging es ähnlich. Vor allem mit diesem kleinen Kartoffelmesser oder Kochlöffel dann, notfalls.
Ja, das sieht man sich gut.
Ja. Letzte Frage. Wie gehst du mit der Einsamkeit oder der Stille beim Segeln um? Was tust du da?
Also Einsamkeit habe ich auf meinem Boot, ehrlich gesagt, inzwischen gar nicht mehr so viel, weil ich halt immer Leute mit dabei habe. Man kann sich das so vorstellen, dass ich so einen richtigen Crew-Kalender habe und jeden Tag kommen dann Freunde vorbei, die bleiben dann 1 Woche oder 10 Tage und dann reisen sie ab und dann kommt direkt der Nächste. Deswegen ist es auf meinem Boot eigentlich nie richtig einsam und ich liebe das auch eben, diese Momente mit Freunden zu teilen und die mitzunehmen, weil ich nach den ganzen Jahren Vanlife festgestellt habe, okay, ich mag es voll gern, allein zu reisen und ich fand das auch richtig cool und inspirierend und auch wichtig. Ich würde es auch jedem empfehlen, mal alleine zu reisen. Aber für mich persönlich finde ich es inzwischen schöner, die ganzen Momente mit Leuten zu teilen und das gemeinsam zu erleben. Und das ist für mich aber noch viel mehr wert, als da jetzt alleine zu sein.
Cool. Luca, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und all die Geschichten mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. So bringt die Ocean Film Tour immer Leute zusammen.
Auf jeden Fall. Ich habe es absolut genossen. Vielen Dank. Mach's gut.
Danke dir. Ciao, ciao.
So, das war die Folge mit Luca und mir und ich muss sagen, ich fand es so cool zu erfahren, wie so der Alltag aussieht, was man für Challenges hat mit den ganzen Reparaturen und dass es durchaus auch den ein oder anderen Moment gab, wo man sich vielleicht nicht 100% wohlfühlt auf dem Segelboot. Was mir allerdings am besten gefallen hat, ist, glaube ich, so die langsame Art des Reisens. Das bewusste Reisen, das Mitbekommen, wie sich Orte, Landschaften und Gerüche verändern und, glaube ich, auch der Fakt, dass man häufig bei großen Überfahrten keine Verbindung zur Außenwelt hat und da einfach nochmal ganz bei sich sein kann. Ich glaube, das sind Momente, die hat man heutzutage nicht mehr so häufig. Also, ich hoffe, dass auch ihr da draußen vielleicht mal es schafft, für einen Moment auf dem nächsten Abenteuer euer Handy auszuschalten. Und bis dahin würde ich sagen, genießt die Zeit draußen, abonniert den Podcast sehr gerne, schreibt eine Bewertung, empfehlt ihn euren Freundinnen oder Freunden. Das hilft uns wirklich weiter nach vorne zu kommen und vielleicht sehen wir uns ja direkt am Meer oder beim nächsten Screening der International Ocean Film Tour. Bis dahin, macht's gut.